Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio.
Und nur noch wenige Tage sind's bis zur Wahl und wir haben jetzt wieder das letzte unserer langen Interviews mit den Spitzenkandidaten der 7 aussichtsreichsten Parteien vor uns. Eine interessante Stunde, wünschen Ihnen wieder Jan Kummer und
Uta Deko. Und wer die Interviews verfolgt hat, der weiß, es kann jetzt nur noch einen geben, der jetzt im Studio sitzt. Wir begrüßen den Spitzenkandidaten der CDU und Ministerpräsidenten in Sachsen, Michael Kretschmer. Guten Abend.
Guten Abend.
Schönen guten Abend. Sie finden alle langen Interviews im Netz auf mdrsachsen.de. Dort ist auch das Wahlkonzept veröffentlicht, wo Sie ganz transparent nachlesen können, wie wir berichten.
Ja, Herr Kretschmer, und zum Warmreden und Vorstellen auch bei Ihnen dasselbe Prozedere wie bei allen anderen. Wir starten mit einer kleinen Fragerunde.
10 Fragen, 10 Antworten. Also 10 kurze Antworten.
Alter und Wohnort.
49 Jahre alt und wohnhaft in Dresden.
Erlernter Beruf.
Büroinformationselektroniker und Wirtschaftsingenieur.
Wann haben Sie zuletzt jenseits des politischen Mandats gearbeitet und als was?
Ja, ich war Büroinformationselektroniker. Ich habe in Görlitz gearbeitet und habe dann nebenbei mein Abitur nachgeholt. Das war bis 1997, 98.
Was fasziniert Sie an Politik?
Die Möglichkeit zu gestalten und mit ganz vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und überhaupt diese Themenvielfalt.
Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
Ja, meine Familie.
Ihre größte Macke?
Vielleicht die Ungeduld.
Und dann schließen wir gleich an, die größte Stärke?
Ich weiß nicht, so tief Dinge zu verstehen und auch stehen zu bleiben, selbst wenn der Wind etwas rauer ist.
Wobei entspannen Sie am besten?
Beim Wandern.
Was war Ihr letzter großer Glücksmoment?
Ein riesiger Glücksmoment ist unsere Familie und das immer wieder. Und ja, darüber freue ich mich und daran habe ich auch große Freude.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Ich habe ein Buch gelesen, was ich schon vor Jahren gelesen habe, von Christopher Clark, Schlafwandler. Das ist ein beeindruckendes, aber auch beängstigendes Buch, wie Europa in den ersten Weltkrieg schlitterte oder stolperte, heißt die Unterüberschrift. Und es, ich finde, es hat manches, was wir jetzt gerade erleben, diese Geschichtsvergessenheit und dieser wenige Respekt vor der Geschichte, was mir große Sorgen macht.
Der furchtbare Anschlag in Solingen, darüber redet heute ja das ganze Land und das machen wir jetzt auch erstmal zu Beginn unseres langen Interviews hier. Am Freitagabend hatte ein Mann auf einem Jubiläumsfest zum 650. Gründungstag der Stadt Solingen auf Menschen eingestochen, wahllos. 2 Männer und eine Frau starben, 8 Menschen wurden verletzt, mehrere davon schwer, sind zum Glück inzwischen außer Lebensgefahr. Der Mann ist gefasst, Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer Terrormiliz oder in der Terrormiliz Islamischer Staat und wegen Mordes erlassen. Es handelt sich um einen Syrer, 26 Jahre alt, der eigentlich im vergangenen Jahr hätte abgeschoben werden sollen. Die Frist, ihn nach Bulgarien zurückzuschieben, konnte nicht eingehalten werden, weil er sich zum Zeitpunkt des Zugriffs nicht da aufgehalten hatte, wo er gemeldet war. Alles andere wird jetzt untersucht, was da möglicherweise alles schiefgelaufen ist. Fakt ist jedenfalls, das schockt die Menschen, das macht Angst und wie wir jetzt im Netz auch sehen können, das wird auch wieder politisch instrumentalisiert, das Ganze. Nun wird wieder alles Mögliche diskutiert. Deshalb zuerst die Frage jetzt an Sie, Herr Kretschmer, glauben Sie, das wäre zu verhindern gewesen, diese Tat?
Ja, was grundlegend schief läuft und das merken die Menschen in unserem Land, ist, dass es einfach zu viele Menschen sind, die hierher kommen als Schutzsuchende. Frau Faeser, unsere Innenministerin, hat es ja vor ein paar Monaten auch ganz deutlich gesagt, die innere Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden, weil Integration nicht mehr möglich ist. Die Anzahl der Menschen einfach zu viel sind. Wir sehen das in vielen Politikbereichen, Kindergärten, Schulen, aber wir sehen es eben auch bei der inneren Sicherheit. Und deswegen haben wir als Ministerpräsidenten ja 16 parteiübergreifend so viele Vorschläge gemacht. Ich habe deutlich gesagt, das Zielbild sind nicht 300.000 wie im vergangenen Jahr, sondern eine niedrige Zahl, vielleicht 30.000 in den nächsten Jahren, damit man das alles mal konsolidieren kann, damit man überhaupt an den Leuten dranbleiben kann. Ja, man kann ja nicht jetzt jeden Schutzsuchenden unter Generalverdacht stellen, sondern man muss doch dafür sorgen, dass die, die gewaltbereit sind, die sich radikalisieren, dass man die erkennt und dann wirklich denen habhaft wird. Es geht aber nur, wenn man bereit ist, das Thema Migration grundhaft anzugehen. Und es ist aus meiner Sicht ein Skandal, wie diese SPD-Vorsitzende sich hinstellt und sagt, daraus kann man wenig lernen. Also es mag sein, dass sie nicht lernen kann, aber dieses Land lernt eine ganze Menge. Und ich sage noch einmal, Demokratie verteidigt man am besten, indem man die Probleme, die Herausforderungen löst, die die Menschen als Thema haben. Und das Thema Migration ist das zentrale Thema. Ich zumindest nehme diesen Wählerauftrag an. Ich werde auch in Zukunft darum kämpfen, dass wir zu diesen niedrigen Zahlen kommen. Und Sie werden erleben, wir werden das auch erreichen, weil es ist nicht zu verstehen, warum das in Dänemark geht und in der Bundesrepublik Deutschland nicht gehen soll.
Es gibt heute eine ganze Reihe von Vorschlägen. Das geht los von einer Verschärfung des Waffenrechts bis hin zu verschiedenen Vorschlägen, die der Bundesvorsitzende der CDU Friedrich Merz gemacht hat. Diese Woche soll es da wohl ein Treffen geben zwischen dem SPD-Kanzler und dem CDU-Oppositionsführer. Bei all den Forderungen hat man gerade das Gefühl, da gibt es wenig Einigkeit. Wie optimistisch sind Sie, dass da wirklich was dabei rauskommt?
Ich kann nur raten, dass man das jetzt ernst nimmt und nicht weiter Politik an der Mehrheit in diesem Land vorbeimacht. Wir zumindest als Freistaat Sachsen, ich als Ministerpräsident und auch die CDU und CSU werden das so nicht länger mitmachen. Wir haben diese Vorschläge gemacht, parteiübergreifend. Diese Bundesregierung ist nicht in der Lage, sie umzusetzen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie befreien sich aus diesem Koalitionszwang und machen das, was die Menschen in diesem Land brauchen, oder sie sollen bitte schön das Mandat zurückgeben. Ich finde, das, was wir da erlebt haben, ist so dramatisch. Und es ist ein Spitzenpunkt in einer Kette von anderen Gewaltdelikten, die wir erlebt haben, dass die Menschen zu Recht erwarten können, dass jetzt gehandelt wird.
Es gibt ja einige Vorschläge von Friedrich Merz, unter anderem kompletten Aufnahmestopp von Menschen aus Syrien und Afghanistan, wo es jetzt von dem SPD-Generalsekretär Kühnert hieß, das geht gar nicht, ist alles nicht mit der Verfassung vereinbar. Gibt es konkrete Vorschläge, wo Sie sagen, da stehe ich dahinter, das müssen wir durchkriegen?
Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege. So ist es auch bei diesem Thema. Friedrich Merz hat kluge Vorschläge gemacht. Wir als Ministerpräsidenten haben auch einen Riesenkatalog, von dem nur ein kleinster Teil, die Bezahlkarte und die Grenzkontrollen, abgearbeitet ist. Unser Vorschlag war, ich wiederhole ihn gerne noch einmal, eine parteiübergreifende Kommission, die auch gesellschaftliche Gruppen einbindet. Aber man muss das Ziel benennen. Das Ziel muss heißen, die Zahlen müssen runter auf 30.000, nicht mehr 300.000. Wir als Bundesrepublik Deutschland entscheiden, wer kommt, wer hier bleiben darf. Und es gibt ansonsten keine ideologischen Scheuklappen. Was man jetzt schon wieder hört, dass man nicht nach Syrien, dass man nicht nach Afghanistan abschieben kann, dass die Leute nach wie vor in diese Heimatländer fahren können und dort Urlaub machen und dann als Flüchtlinge wieder zurückkommen. Damit muss jetzt mal endgültig Schluss sein. Und die Blaupause haben unsere dänischen Nachbarn für uns aufgeschrieben. Wir können das anhand dieser Strategie machen. Ich habe mit dem dänischen Integrationsminister Anfang dieses Jahres gesprochen. Ist ein Sozialdemokrat mit einem ganz klaren Blick. Wie hat er gesagt? Es gibt auf der ganz linken Seite Menschen, mit denen können Sie nichts anfangen, weil die im Grunde genommen nicht wollen. Es gibt auf der ganz rechten Seite Menschen, mit denen Sie nichts anfangen können, weil jeder Ausländer für die schlecht ist. In der Mitte sind 2/3 der Bevölkerung. Mit denen muss man pragmatische, menschliche und vor allen Dingen kluge und schnell wirkende Maßnahmen verhandeln, verabreden. Wir sind dazu bereit. Und ich hoffe, dass diese Bundesregierung jetzt sich nicht in diesem Modus, in dem sie ja auch bei anderen Themen ist, Energiepolitik oder andere Fragen, immer wieder zurückzieht, aussitzt. Man muss doch, wenn man sieht, wie die Umfragewerte sind in diesem Land, aus staatsbürgerlicher Verantwortung jetzt über den eigenen ideologischen Schatten springen und sagen, das ist das, was die Menschen wollen und das machen wir jetzt auch.
Kommen wir mal zurück nach Sachsen. Wir hatten am Freitag hier den Spitzenkandidaten der AfD, Jörg Urban, und der hat bei uns im Interview gesagt, dieses Verweisen auf die Ampel, das sei ihm zu wenig. In Sachsen selbst sei zu wenig getan worden, um das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen. Die CDU habe da seit 2015 ihre Glaubwürdigkeit verloren. Was konkret ist in Sachsen passiert?
In Sachsen ist eine ganze Menge passiert, aber die Rückführungsabkommen, die man braucht, die kann natürlich nur der Bund schließen. Ich weiß noch, wie Stanislaw Tillich damals als Präsident des Bundesrates, da hat er ja nochmal eine herausgehobene Funktion, diese Zeit genutzt hat und nach Marokko geflogen ist, um selber auch mal sich ein Bild zu bilden, zu erfahren. Und er auch dann auf der Rückfahrt sehr deutlich gesagt hat, natürlich ist das eine Sache von Geben und Nehmen. Diese Rückführungsabkommen bedeuten, dass man auch Marokko oder Tunesien, Afghanistan, anderen Ländern, dass man denen etwas dafür gibt. Diese Leute, die zurückkommen, die müssen die Chance haben, sich integrieren zu können. Diese Länder haben Interessen im Bereich des Handels, der Entwicklungshilfe. Das sind Dinge, die kann ein Nationalstaat verhandeln, die kann die Europäische Union verhandeln. Und da, wo wir so etwas haben als Deutschland mittlerweile, da hat der Kanzler ja in der Tat auch sich bewegt, er hat Dinge vorangebracht. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist, nur er steckt ja immer in dieser Klemme dieser Koalition. Da, wo er selber handeln konnte, hat er das auch gemacht. Da ist das eben so. Das ist ein Geschäft auf Wechselseitigkeit und das kann nur der Nationalstaat oder die EU klären.
Da nochmal nachgefragt, eben auch, weil Jörg Urban dem Freistaat Sachsen und der CDU hier im Besonderen vorgeworfen hat, das Land Sachsen habe es versäumt, eigene Abkommen zu treffen mit Ländern wie Marokko beispielsweise. Er sprach dann später von Pilotprojekten, damit man Menschen dorthin zurückschieben könnte. Da sagen Sie, das Quatsch geht
ja
gar nicht.
Keine Ahnung, es ist ja albern. Ich glaube, ich kann ja mit dem Stanislaw Filich sie mal treffen und mit ihm reden. Wir können mit dem König gerne mal versuchen zu diskutieren. Da ist die Ebene Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Ich meine, mit Angela Merkel wäre das wahrscheinlich ein anderer Zug gewesen, weil die wurde damals in der Welt noch ernst genommen. Ich meine, muss man ja sagen, wir haben eine Außenministerin, die ersten zwei Jahre durch die Gegend gefahren ist und alle Leute beleidigt hat, die sie irgendwie getroffen hat. Und jetzt, wo es darum geht, dass wir was wollen, will natürlich niemand mehr mit ihr reden, ja. Und die Kommunikationsfähigkeiten des aktuellen deutschen Kanzlers sind ja auch begrenzt, muss man ja sagen.
Aber ist es denn richtig, dass unter der Ampel gar nichts passiert ist?
Nein,
oder so wenig? Denn wir haben ein Rückführungsverbesserungsgesetz,
absolut,
das im Januar beschlossen wurde. Da ist der Ausreisegewahrsam ausgedehnt worden. Die Polizei darf jetzt in Flüchtlingsunterkünften eben nicht nur den einzelnen Wohnraum, sondern mehr betreten. Das ist alles in der Zeit davor nicht passiert. Und Saskia Esken hat gestern ja auch eingewendet. Bundesinnenminister hätten vorher eben nicht gehandelt, ja, wo jetzt
immer
Entscheidungen gefallen sind.
Alles schuld. Also an allem, was in diesem Land passiert ist, ist die CDU und Angela Merkel schuld. Das wird sich jetzt nach hinten heraus ja vielleicht auch verbrauchen. Es ist ja auch das ist albern, aber ein Punkt ist richtig. Der aktuelle Bundeskanzler war Innensenator von Hamburg. Der weiß bei diesem Thema Bescheid. Der ist da sehr authentisch. Der hat viele Punkte mit vorangebracht, beispielsweise auch diese Abkommen mit einigen Ländern, um Rückführung zu ermöglichen. Aber er scheitert bei anderen Punkten an der Grünen Partei. Und der Hauptpunkt ist doch, wir haben jetzt 320.000 Flüchtlinge im vergangenen Jahr gehabt. Die Sendung des MDR, die ich letzte Woche erleben konnte, wurde deutlich gesagt, das ist die höchste Zahl seit 2016. Dann ist doch klar, wir haben eine Innenministerin, die auch sagt, es ist viel zu viel, um wirklich Integration zu leisten. Das sehe ich auch so. Dann müssen wir uns doch auf den Weg machen, dass wir zu 30.000 kommen. Ist das, was jetzt vorbereitet ist, ist das der Weg dahin? Muss man sagen, nein. Warum passiert nichts? Weil dieser Kanzler Rücksicht nimmt auf andere Koalitionspartner und das geht nicht mehr. Jetzt geht es wirklich hier um grundlegende Dinge und das Vertrauen in die Demokratie, in die Institutionen ist schon so erschüttert, dass wir wirklich, wirklich jetzt ins Handeln kommen müssen. Und das ist gemacht worden Anfang der 90er Jahre. Otto Schily, Edmund Stoiber, die haben diese Grundgesetzänderung damals erarbeitet, die dann erstens eine Befriedung in die Gesellschaft hineingebracht hat, weil die Leute gemerkt haben, hier passiert wirklich was. Die großen Institutionen, die großen Parteien handeln. Und in der Wirkung hat es ja eben auch dafür gesorgt, dass die Zahlen so massiv nach unten gingen. So einen Kraftakt brauchen wir jetzt auch.
Wie diskutieren Sie das denn mit Ihren Ländernkollegen? Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, hat gestern zum Beispiel kritisiert, dass die Regelungen der Länder auch sehr unterschiedlich seien. Wenn wir jetzt nur mal dann haben wir nachgeschaut, Abschiebegewahrsam, Sachsen hat einen, andere Bundesländer, Thüringen, Sachsen-Anhalt, haben zum Beispiel gar keinen, die verschicken dann in andere Länder.
Natürlich haben wir einen Abschiebegewahrsam, das ist ja das Mindeste. Ja? Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es mehr wird, dass die Zeiten länger sind, dass man mehr Möglichkeiten dafür hat. Der Hauptpunkt ist, dass wir uns für Deutschland insgesamt miteinander verständigen. Wir haben viele Vorschläge gemacht, man kann das erreichen, aber man muss jetzt wirklich auch ins Handeln kommen.
Wir kommen nochmal auf die Landesebene jetzt bei diesem Thema. Ihren Vorschlag der sächsischen Grenzpolizei kontern unter anderem ja Koalitionspartner die Grünen. Das sei nur dem Wahlkampf geschuldet. Ähnlich auch der Vorwurf aus der AfD. Beide erklären das jetzt, das sei nicht umsetzbar. In der ARD hat CSU-Chef Markus Söder wiederum genauso eine Grenzpolizei für alle Grenzbundesländer gefordert. Wie wollen Sie das in Sachsen jetzt konkret umsetzen? Was versprechen Sie sich davon und was versprechen Sie den Wählern?
Das ist unser konkreter sächsischer Beitrag. Wir sind ja in den Wahlkampf vor 5 Jahren gezogen und haben zugesagt, 1000 zusätzliche Polizisten. Und wir wissen, dass jetzt, wenn der Ausbildungsjahrgang im kommenden Jahr im Frühjahr endet, dann haben wir diese 1000 zusätzlichen Polizisten. Ich habe eine Kommission beauftragt, die ein Konzept erarbeitet, habe die Kritiker der Grenzpolizei da auch mit einbezogen, beispielsweise die Polizeiführung, aber auch die Gewerkschaften. Wir bilden 450 Beamtinnen und Beamten aus. Wir hatten das vor 1-2 Jahren waren es noch 600 Kollegen, also 150 mehr. Wenn wir diese Zahl wieder nach oben ziehen, haben wir in kurzer Zeit genau die Anzahl von Beamten, die wir dafür brauchen. Und es geht um Eigentumsdelikte, es geht um das Thema Kampf gegen die Drogen und es geht auch um den Kampf gegen die Schlepper. Es geht nicht darum, dass die Leute da am Grenzübergang stehen und die Aufgaben der Bundespolizei machen. Die Bundespolizei ist top. Es sind super Kolleginnen und Kollegen. Wir sind dankbar, dass sie jetzt vor Ort sind, dass sie ihre Grenzkontrollen machen. Aber es ist eben auch ein Beitrag, wo wir dem Bund sagen können, wir liefern, also bleibt ihr gefälligst jetzt auch mit euren Beamten hier vor Ort.
Der GdP-Chef Kopelke sagt, genau diese Diskussionen würden eben immer mit ohne Blick auf die Ressourcen der Polizei geführt. Also meint in dem Moment die menschlichen Ressourcen. Mehr Polizei an der Grenze hieße eben auch in den Flächen, in den Städten, an Bahnhöfen etc. weniger Polizei. Also Sie sagen, in Sachsen wird genau das nicht passieren?
Sie haben ja schon geführt, die Diskussion in dem Kandidatengespräch vor einer Woche. Das ist es, zusätzliches Personal. Und ich würde auch jetzt noch mal einen Schritt weitergehen. Ich habe in diesem Wahlkampf auch wieder gelernt. Es sind ja unglaublich viele Gespräche mit den Menschen. Und ich würde sagen, Chemnitz, Leipzig, Dresden, die großen Metropolen. Dort müssen wir nochmal weiter mit zusätzlichem Personal investieren. Wir sehen die Drogenkriminalität, wir sehen auch die Gewaltdelikte. Und ich möchte gerne denen, die mich da angesprochen haben und die unzufrieden sind mit der inneren Sicherheit, gerade in den Metropolen, nochmal deutlich sagen, ich habe das verstanden und wir machen da etwas. Wir werden dafür sorgen, dass wir auch in diesem Bereich mehr Dienststellen, mehr Dienstposten bekommen. Und weiß nicht, ob man da immer ein Revier oder etwas aufmachen kann. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall diesen 3 Städten kann man zusagen, wir kümmern uns darum, dass ihr in den nächsten Jahren auch über mehr Polizei vor Ort verfügen könnt.
Kleine Nachfrage noch zu diesem Thema. Der Spitzenkandidat der AfD, Jörg Urban, hat den Vorschlag gemacht, private Sicherheitsunternehmen an neuralgischen Punkten, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Drogenkriminalität etc. einzusetzen. Wäre das eine Lösung auch, um die Polizei zu entlasten für Sie? Oder sagen Sie, nee, das machen wir mit Polizeibeamten?
Das ist ja das, was Frankfurt damals gemacht hat, Frankfurt am Main. Ich erinnere mich, als ich dort während der Studienzeit da war, waren das immer diese schwarzen Sheriffs, die in der S-Bahn mitgefahren sind, in der U-Bahn. Die haben schon auch eine Wirkung entfaltet. Das ist eine Aufgabe, ja, die auch auf der kommunalen Ebene ist. Gibt es übrigens auch. Zum Teil wird das schon gemacht. Das gehört zu einem Sicherheitskonzept dazu, dass man auch solche Instrumente mit anwendet. Das ist dann eher in die kommunale Ebene. Nicht so sehr die Polizei, sondern eher in die Ortspolizeibehörde, die damit entlastet, gestärkt wird und die vor allen Dingen auch für Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr sorgt.
Als gestern Abend der GdP-Chef und der NRW-Innenminister in der ARD miteinander diskutiert haben, noch mit anderen in der Sendung Mioska, da wurde relativ schnell klar, dass es nicht nur um personelle Ressourcen geht, sondern auch um rechtliche Grundlagen, die Herr Reul dann vor allen Dingen einforderte. Ich hatte schon gesagt, er hatte kritisiert, dass die Polizeigesetze in den Bundesländern sehr unterschiedlich sind. Das sächsische Polizeigesetz war ja von der CDU nochmal verschärft worden. Räumt der Polizei mehr Rechte ein, etwa beim Abhören von Telefonaten, bei der Videoüberwachung in Grenznähe? Dann kam aber jetzt dieses Jahr das Urteil des Verfassungsgerichts, dass es eben an etlichen Punkten zu weit ginge. Das Gesetz war ja genauso verschärft worden wegen der Terrorabwehr. Und jetzt haben wir wieder so eine bundespolitische Diskussion, wo ein Haufen Erwartungen geweckt werden. Scheitert man am Ende nicht dann doch manchmal an dem Spagat Freiheits- und Bürgerrechte hier und Gefahrenabwehr und Sicherheit auf der anderen Seite?
Diese Frage stellt sich immer. Und in einer Zeit, in der es keinen internationalen Terrorismus gibt, ist es auch klar, dass dann es mehr um Freiheit gehen muss. In einer Zeit, wo diese Bedrohungslage sich aber verschärft, müssen wir am Ende auch auf das Thema Sicherheit mehr Rücksicht nehmen. Und das ist auch ein Thema, was in so einer parteiübergreifenden Kommission mit diskutiert werden kann. Brauchen wir da andere Instrumente? Und ich finde ja immer, da wo das gemacht worden ist, der jetzige Kanzler hat es damals bei der Gaspreisbremse gemacht, wir haben andere Diskussionen um die Frage Atomenergie oder das Thema Braunkohleausstieg gemacht, das hat einen großen eine befriedende Wirkung in die Gesellschaft, wenn so eine breite Kommission diese Dinge erarbeitet. Und dann kann man auch, selbst wenn man thematisch, sagen wir mal, aus Sicht der Grünen nicht der Meinung ist, dass das richtig ist, kann man trotzdem mitmachen, weil man merkt, ich bin in einem Verbund mit so vielen, hier geht es wirklich um das große Ganze. Das muss passieren. Wir brauchen da eine Diskussion ohne Scheuklappen, muss auch nicht überziehen, aber muss wirklich auch die Realitäten sehen. Wissen Sie, ich stand, bevor ich hier im Studio gekommen bin, auf einem Platz mit 20, 30 Menschen, halber Meter Abstand, rings um mich herum. Und wenn man das sieht, es geht doch jetzt nicht darum, ob wir Messer oder Messerlängen verbieten oder das Tragen verbieten. Es wäre dort für jeden mit einem Schraubenzieher oder mit einem möglich gewesen. Ja, will man sich alles nicht vorstellen, vor allen Dingen, wenn es um einen selbst nicht geht. Sondern es geht doch darum, dass die Menschen, die aus dem Ausland kommen, die zu solchen Taten neigen oder schon mal durch ihre Geschichte gezeigt haben, dass sie kriminell sind, dass deren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland beendet wird, unmöglich gemacht wird. Darum geht es nicht. Man darf jetzt auch keine Nebenkriegsschauplätze über die Frage von Messern und Ähnlichem machen, sondern man muss schon in den Kern hineingehen. Wir sind ein souveräner Staat. Wir entscheiden, wer hier ist. Wir setzen das durch. Das ist die Erwartung der Bevölkerung.
Ich möchte noch mal ein bisschen beim Thema Polizei bleiben. Unisono hieß es gestern auch vom NRW-Innenminister und vom GdP-Chef. Es brauche massive Investitionen in die Polizei, um die auch ins digitale 21. Jahrhundert zu bringen zum Beispiel, plus auch die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, wenn es um KI etwa geht. Kam sofort der Einwand von Frau Esken, ja, aber da müsse man über die Schuldenbremse reden. Die gibt es ja nun in Sachsen auch. Schon jetzt gibt es eine Haushaltssperre, wenn man massiv investieren will, sagt die SPD, aber auch der BSW oder das BSW meint, man muss darüber reden. Und BSW spricht von einer ideologischen Haushaltspolitik der CDU. Sind Sie dazu bereit?
Ich bin bereit zu reden und die Argumente auszutauschen. Wer sich anschaut, die sächsische Polizei in den vergangenen Jahren, wird feststellen, wir als CDU waren der Schutzpatron. Wir haben eine super technische Ausstattung. Wir haben auch eine finanzielle Ausstattung, was die Beamtinnen und Beamten angeht, die freie Heilfürsorge beispielsweise. Wir haben dafür gesorgt, dass es deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten gibt. Und wir haben auch selbst in dieser schwierigen Koalition ein Polizeigesetz gemacht, was zu den härtesten und den konsequentesten in ganz Deutschland zählt. Und das ist übrigens genau der Dreiklang, den man braucht. Man kann nicht in Sonntagsreden immer der Polizei Unterstützung zusagen und dann geht es um die Gesetze, dann geht es um die technische Ausstattung. So, jetzt mehr an Geld. Okay, dann bin ich überhaupt nicht dagegen. Auch wir könnten noch mehr investieren. Aber der normale Weg ist doch erstmal, dass man sich schaut, wie viel Finanzen haben wir. Und da kommen wir zu einem vielleicht anderen Thema. Übrigens eins, was das erste Mal in so einer Diskussionsrunde jetzt mal auftauchen würde. Ich wäre begeistert davon, weil überall, wo ich war, war das Thema Wirtschaft kein Thema. Als wenn das irgendwie so gottgegeben ist. Aber das ist es überhaupt nicht. Wir sind in einer Rezession, jetzt schon eine ganze Weile. Und wir sehen, wie die Steuereinnahmen zurückgehen. Wir sehen durch falsche Gesetzgebung der Bundesregierung diese enormen Kostenbelastungen für Kommunen, was die Sozialpolitik angeht. Und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt anfangen, über Schulden zu reden, reden wir mal darüber, dass wir Wirtschaftswachstum organisieren. Dazu braucht es eine vernünftige Energiepolitik. Energie darf kein teures, knappes Gut sein, sondern wir müssen eine Energiepolitik, die neu aufsetzen, die mit niedrigen Preisen daherkommt. Das ist der erste Punkt. Dann haben wir Arbeitszeitgesetz, dann haben wir Technologieoffenheit, viele Dinge, die von dieser Ampel derzeit so verschlimmbessert wurden, dass sie echt teurer werden und dass Deutschland als Standort wirklich an Kraft verloren hat. Egal, welches Ranking man schaut, Deutschland hat an Kraft verloren. Andere Länder stehen besser da. Und das war jetzt nicht die Regierung von Frau Merkel, sondern das ist das Ergebnis dieser aktuellen Ampelregierung. Und wenn wir das nicht als erstes beheben, dann leisten wir diesem Land keinen guten Dienst, weil eine falsche Wirtschaftspolitik mit Schulden zu kaschieren. Ehrlich gesagt, das gab es vor 34 Jahren auch und das hat in eine ziemliche Katastrophe geführt.
Jetzt muss man ja zugeben, die Runden drehen sich vor allen Dingen deshalb um die Themen Migration und Ukraine, weil der Wahlkampf sich leider hauptsächlich um diese beiden Themen bleibt. Aber bleiben wir bei denen, kommen wir jetzt einfach mal zu den zwei Themen, die Sie angesprochen haben, versuchen das andere dann noch anzusprechen und ziehen es auf Sachsen. Das, was die Unternehmen beklagen neben den hohen Energiepreisen, sind vor allen Dingen dieser, Sie sagen immer, übergriffige Staat. Mhm. Wie in jedem Wahlkampf versprechen alle wieder den Bürokratieabbau. Und der Bundesjustizminister Buschmann war es, der hat Sachsen vorgeworfen, das ist ja schön, dass Herr Kretschmer immer mit dem Finger auf die Ampel zeigt, aber in Sachsen ist es so, dass Sachsen da selber erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen muss, wo im Freistaat eine Vorschrift gestrichen wird, da seien drei neue geschaffen worden. Müssen Sie sich diesen Schuh anziehen? Nicht auch?
Naja, also die Präsidentin der Landesdirektion, die ja im Grunde genommen die Kontrolle und den Vollzug der Gesetze kontrolliert, sagt uns, jedes Jahr bräuchte sie 6-7% mehr Mitarbeiter. Das ist notwendig, um die Bundesgesetze, um die Vorgaben der Europäischen Union zu erfüllen. Und das ist im Grunde genommen der Spiegel zu der Belastung, die die Unternehmen auch haben. Und wenn wir uns das mal genau anschauen, vieles von dem kennen wir ja als Bürger gar nicht, weil wir damit nichts zu tun haben. Aber dieses Lieferkettengesetz, ein bürokratisches Monstrum. Warum muss das in dieser Zeit gemacht werden? Warum brauchen wir das jetzt? Ja, es ist vollkommen richtig, dass wir gegen Kinderarbeit sind, aber warum braucht man das jetzt? Taxonomie, eine europäische Vorschrift. Wahnsinn. Ja? Wir haben das Arbeitszeitgesetz, wir haben eine europäische Regelung, wie das geht. Wir verschlimmbessern das und machen unglaubliche Dokumentationspflichten. Wir haben das Thema Energie, wir haben die Frage, mit welchen Instrumenten wir Wärme produzieren oder Auto fahren. Wir haben eine Gesetzgebung durch die Grüne Partei bekommen, die so hohe Kosten für das Bauen von Wohnungen erzeugt, dass wir bei 25 oder 30 Euro den Quadratmeter Miete sind. Und was fällt der SPD dazu ein, wenn sie darauf angesprochen werden? Nicht etwa, lasst uns die Standards wieder runternehmen. Es ging doch vor 2 Jahren auch. Nee, die kommen mit der Aussage, wir brauchen eine Mietpreisbremse. Also das ist wie verkehrte Welt, was hier passiert. Und wenn wir diese Punkte nicht lösen, dann wird dieses Land keine Dynamik bekommen. Und das ist die Bürokratie, über die wir reden. Jede Regelung, die der Staat erlässt, jede Sache, die er wissen will, jede Sache, die er genau vorschreibt, muss dokumentiert werden, muss kontrolliert werden und muss sanktioniert werden. Das ist aber ehrlich gesagt nicht das, mit dem wir dieses Land aufgebaut haben. Wir haben doch nach 1990 nicht mit einem detailreichen Vorgabendschungel angefangen, das Land aufzubauen, sondern mit sozialer Marktwirtschaft. Und bleiben wir mal beim Thema Energie. Beim Thema Energie muss es doch so sein.
Darf ich erst mal dazwischen grätschen? Thema Energie können wir gleich machen. Aber Sie haben jetzt wieder gesagt, der Bund. Herr Buschmann hat gesagt, der Freistaat Sachsen. Meine Großmutter hätte jetzt gesagt, jeder kehre erstmal vor seiner eigenen Haustür. Hat Herr Buschmann da recht?
Nein, hat er nicht, weil das, was er da meint, ist die Umsetzung von Bundesgesetzen, die auf der Landesebene oder auf der kommunalen Ebene sind. Das ist das, worum es geht. Diese Bundesregierung ist übergriffig. Diese Bundesregierung erlässt ständig neue Regeln, weil sie den Leuten misstraut. Und Marktwirtschaft funktioniert so, dass man der Sache einen Preis gibt, den CO2-Ausstoß. Und danach findet ein Wettbewerb statt darüber, wie man das mit möglichst wenig Kosten, mit möglichst einfach und besonders effizient macht. So haben wir die Umweltkatastrophe der DDR nach 1990 beseitigt. So wurden die ostdeutschen Städte, die wunderbaren Altstädte wurden aufgebaut. Das wird so nichts mit Bürokratie und ich gebe genau die Technologie vor und ich will das alles genau wissen. Das geht schief, weil alle Länder rings um uns herum haben eine andere Dynamik, weil die einen anderen Weg gehen. Wir dürfen doch jetzt nicht vergessen, was eigentlich zu unserem Wohlstand hier im Osten auch geführt hat. Die Marktwirtschaft, die Freiheit, die Technologieoffenheit, die Demokratie, der Rechtsstaat. Das ist doch der Grund, warum es uns heute so viel besser geht als vor 34 Jahren.
Sie haben unter anderem auch in der Wahlarena im MDR gesagt, die Energiepolitik oder die Energiewende sei gescheitert. Der Grünen-Spitzenkandidat und Umweltminister in Ihrem Kabinett, Wolfram Günther, der hat Ihnen jetzt vergangene Woche vorgeworfen, die Zukunft Sachsens aufs Spiel zu setzen. Sie würden auf Kohle, Atomstrom und Verbrenner wetten und so den Wohlstand in Sachsen riskieren. Dabei würden Unternehmen ihn nach grünem Strom anflehen. Heißt also, wenn die Grünen jetzt vielleicht raus sind aus der Regierung, ist dann Schluss mit dem Ausbau der Erneuerbaren in Sachsen?
Nein. Es ist richtig, dass wir wegkommen müssen von diesen CO2-intensiven Produktionsverfahren beim Thema Energie und auch bei anderen Themen. Stahl beispielsweise habe ich mir jetzt mehrmals angeschaut. Aber es ist eben falsch, nach dem Motto zu arbeiten, koste es, was es wolle. Also gibt dieses energiewirtschaftliche Dreieck, was ich auch super finde, weil es im Grunde genommen alles beschreibt, auch die aktuellen Probleme und warum diese Energiewende gescheitert ist. Man sagt immer Ökonomie, Ökologie und die soziale Frage. So. Und nur wenn man es diese drei Dinge in einem Gleichgewicht hat, wird es auch funktionieren. Wenn es ökonomisch nicht funktioniert, wird diese Energiewende nicht funktionieren. Wenn die Menschen es nicht tragen können, wenn wir nicht einen Preis organisieren für die Bürgerinnen und Bürger, der tragbar ist, wird es nicht funktionieren. Deswegen ist diese Energiewende gescheitert. Und für diejenigen, die es ein bisschen genauer wissen wollen, die Energiewende ist das letzte Mal beim Braunkohleausstieg gerechnet worden. Sehr vereinfacht. Pipeline-Gas aus Russland hat halb so viel CO2-Ausstoß wie die sächsische Braunkohle. Die Geschichte war die, wir bauen Erneuerbare aus, wir machen als Backup-Struktur, die man immer braucht, die heute auch bezweifelt wird von den Grünen, aber aus meiner Sicht braucht man sie unbedingt. Also als Grundlast haben wir dieses dann Pipeline-Gas. Wir schalten also unsere Kraftwerke aus, sparen damit die Hälfte des CO2s. So, dieses Gas gibt es aktuell nicht mehr und es ist aus meiner Sicht auch ein Riesenversäumnis und auch ein großer, großer Fehler, dass die Bundesregierung über diese Sprengung der Nord Stream Pipeline nicht anders kommuniziert hat, dass sie auch nicht diesen Terrorakt insofern begegnet ist, dass danach diese Pipeline gesichert worden ist. Ist jetzt vergossene Milch, Fakt ist eins. Das LNG-Gas, was wir heute bekommen, hat den gleichen CO2-Footprint wie die Braunkohle, aber es ist viel teurer. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass diese Energiewende neu gerechnet wird. Und wenn wir das machen, wenn uns klar ist, wir wollen die CO2-Neutralität erreichen, wir brauchen aber das zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und der wettbewerbsfähige Preis ist der der Konkurrenzländer in Asien und in Amerika. Dann werden wir auch zu Lösungen kommen. Ideologiefrei werden wir zu Lösungen kommen. Da wird man über ein gewisses Schatten springen, muss man über heimisches Gas reden, muss man über Atomkraft reden, muss man darüber reden, dass in Jahren nach dem Krieg auch wieder russisches Gas möglich ist und. Aber selbstverständlich Wind und auch Sonne. Und unser Plan ist eben, dass wir auch noch einmal da die Bedingungen noch mal nacharbeiten. Ich möchte gern, dass die Menschen, die unmittelbar auf ein Windrad schauen, auch beteiligt an diesem Windrad werden. Dass sie nicht einfach nur die Landschaft sehen, die sich verändert hat, sondern dass sie auch wissen, mit jeder Umdrehung dieses Windrads habe ich persönlich etwas davon, weil ich entweder einen niedrigeren Strompreis habe oder weil ich an dem Gewinn beteiligt bin. Das, glaube ich, müssen wir machen und das habe ich mir für die nächste Legislaturperiode auch vorgenommen.
Im Wahlkampf wird immer beklagt und wir merken das ja auch jetzt in den 40 Minuten, die wir gesprochen haben. Wir landen ganz schnell immer bei der Bundespolitik und bei der Ampel. Ich habe sie jetzt selbst im Wahlkampf auch schon erlebt, haben sie gesagt, es geht um unsere Themen, es geht um unsere sächsischen Themen. Ihre politischen Gegner werfen ihnen vor, zu oft bundespolitische Themen eben selber aufzugreifen. Sie würden das ja regelrecht befeuern, sich extrem oft und dauernd dazu äußern. Jetzt zuletzt auch wieder mit einem anderen Thema, das Thema Rente, das, wo Sie etwas vorschlagen, nämlich eine Reform der Rente zu einer Vollrente, Vollpflegeversicherung, die steht so nicht im CDU-Programm der Bundes-CDU und ist eigentlich wieder eine bundespolitische Sache. Warum jetzt im sächsischen Landtagswahlkampf auch das Thema?
Das Thema Pflegeversicherung? Na, ich glaube, dass es eins ist, was den Menschen wirklich Sorgen macht. Und wir werden da seit langer Zeit darauf angesprochen worden. Aber jetzt durch die Tarifbindung und auch die Personalquote haben wir extreme Kostensteigerungen in den Heimen. Okay, das führt dazu, dass die Arbeitsbedingungen deutlich besser werden. Und das war auch dringend notwendig. Aber wir sind jetzt bei Zuzahlungen von 3.000 Euro für Menschen, die pflegebedürftig sind. Die Leute haben aber Renten von 1.100 oder 1.200 Euro. Und sie fragen sich, was ist jetzt die Antwort? Ja, wir haben ein Solidarsystem, ein Staat, der auch bei diesen Renten ein Pflegeheim ermöglicht. Aber das führt dazu, dass die Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nie etwas vom Staat wollten, dann eben am Ende ihres Lebens Sozialempfänger werden. Und es führt dazu, dass ein ziemlich bürokratiereicher Prozess ist, der am Ende dazu führt, dass die Landkreise in Größenordnungen bezahlen müssen. Ein Hauptproblem der Unterfinanzierung der Landkreise ist derzeit diese Hilfe zur Pflege. Und deswegen, ich glaube, dass keine Partei in den nächsten Bundestagswahlkampf hineingehen kann, ohne ein Konzept zu haben. Karl-Josef Laumann, das ist das soziale Gewissen der CDU und ich glaube auch über die CDU hinweg, der hat mit mir gemeinsam einen Vorschlag erarbeitet, wie das gehen kann. Sein größerer Teil, nämlich der eigentliche Pflegeteil, der in den Pflegeheimen bezahlt wird. Wir haben ja drei Teile. Das eine ist das Gebäude, was bezahlt werden muss. Das andere ist der Betrieb des Gebäudes. Und der dritte, der eigentliche Teil, ist die Pflege. Und da hat er sehr schön dargelegt, dass das eigentlich das Thema war, auch bei der Einführung der Pflegeversicherung, dass dieser Punkt stärker von der Pflegeversicherung bezahlt werden muss. Unser Ziel ist also, dass man auch mit einer Rente, die in Sachsen gängig ist, ohne dass man Sozialempfänger wird, dieses Pflegeheim bezahlen kann. Und dass es vor allen Dingen auch aufhört, dass die Landkreise und kreisfreien Städte hier finanziell unter Wasser gedrückt wird. Ich glaube, das ist das, was die Menschen von uns erwarten. Nicht einfach nur einen Missstand anzuprangern, sondern mit kluger Überlegung einen Weg zu zeigen, wie man das verändern kann. Und ich meine, das ist doch auch das, was wir vorleben müssen, gerade gegenüber diesen Populisten, dass wir Partner finden, dass man für alles, was man tut, in Berlin erreichen will und auch im Land immer Partner braucht. Und dass es uns gelingt als Sachsen, so wie damals bei Kurt Biedenkopf, Verbündete in Bayern, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen zu haben, selbst in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann, ein toller Kollege. Das ist etwas, was mich so freut, was mir auch die Arbeit daran macht, dass wir gemeinsam Themen entwickeln. Und jetzt haben wir diese Diskussion in Deutschland angestoßen. Ich hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen, was für uns in Sachsen gut ist.
Sie glauben, dass das in der Union mehrheitsfähig ist, die bisher ja immer auf dem Stand keine Vollversicherung, weil damit würde man ja auch diejenigen, die Vermögen haben, bevorteilen.
Ja, das ist die Frage, wie man das Ganze ausgestaltet. Ich habe jetzt gerade deutlich gemacht, die Schleife geht derzeit über die Frage von Sozialempfänger und über die Landkreise. Das kann man sich sparen und dann hat man zwei Effekte, dass das ein anständiger Prozess ist und dass die Landkreise nicht unter Wasser gedrückt sind. Wir müssen jetzt über die Ausgestaltung sprechen. Ich habe die Menschen in Sachsen im Blick und ich möchte, dass jemand, der 1200 Euro als Rente hat, nicht in die Sozialhilfe kommt, weil er ins Pflegeheim kommt. Und ich möchte, dass es anders geregelt wird. Und ich bin froh, dass ich das größte Bundesland an meiner Seite habe und dass ich auch bei anderen immer wieder höre, haben wir verstanden, haben wir die gleichen Probleme. Wir müssen es so machen, dass die Arbeitskosten nicht steigen. Das ist der Hauptpunkt. Das verstehe ich auch. Das ist übrigens meins auch. Wir müssen aufpassen, dass die Arbeitskosten nicht teurer werden, weil dann unsere Wettbewerbsfähigkeit noch weiterleitet. Aber der Gedanke, dass breite, starke Schultern mehr tragen müssen, mehr leisten sollen als die Schwachen. Das ist doch Deutschland. Das ist doch unser Prinzip.
Wir kommen nochmal zu einem weiteren Thema, was den Landtagswahlkampf bestimmt, was aber im Land jetzt nicht unbedingt so stark beeinflusst werden kann. Migration haben wir schon mal angesprochen, Ukraine-Krieg und das Thema Frieden. Sie hatten da von Anfang an eine andere Haltung als die Bundes-CDU. Gespräche über ein Ende der Russland-Sanktionen und auch des Ukraine-Konflikts haben Sie schon 2019 gefordert, auch hier bei uns im Interview damals. Jetzt fordern Sie unter anderem Waffenstillstand und Verhandlungen im Ukraine-Krieg. Kritisieren die Waffenexporte. Ihre politischen Gegner werfen Ihnen Anbiederungen an AfD-Wähler vor. Wo ist jetzt aus Ihrer Sicht der signifikante Unterschied zur AfD oder auch zum BSW, die im Wahlkampf ja als die angeblich wahren Friedensparteien punkten wollen?
Ja, jetzt ist es Anbiederung an zwei politische Konkurrenten vor ein paar Monaten und vor über einem Jahr. Vor zwei Jahren, muss man sagen, weil ich meine Position ja seit dem Ausbruch des Kriegs nicht verändert habe, sondern immer die gleichen Punkte sage und jetzt auf dramatische Art und Weise, wenn man sich diesen Kriegsverlauf angeht, auch Recht behalten habe, war es noch, dass man zu Russland freundlich ist, dass man naiv ist. Wissen Sie, diese leisen, nachdenklichen Stimmen von Habermas, von Michael Müller, von anderen, die sich da aufgemacht haben am Nachkriegsbeginn. Was ist eigentlich möglich und denkbar, in diesem Krieg? Was könnte passieren? Was ist eigentlich erreichbar? Was sind die dramatischen Folgen von verschiedenen Entwicklungen? Die sind alle beiseite geschoben worden. Und Menschen, die einfach das tiefe Bedürfnis haben zu reden, sind als naiv hingestellt worden. Diese Stimmen sind verstummt. Aber die großen Populisten, die mittlerweile auf dem Markt in Grimma die russische Nationalhymne singen und die so tun, als wäre mittlerweile die Ukraine das Land, was angegriffen hat, die lassen sich nicht mundtot machen. Und deswegen bekommen die Zulauf von Leuten, die da gar nicht hingehören, die bei der CDU sein könnten, bei der SPD, bei anderen Parteien, wenn man eine vernünftige Diskussionskultur in diesem Land hätte. Und dafür trete ich ganz entschieden ein. Und ich finde, der Verlauf dieses furchtbaren Krieges und dieses Konflikts hat doch auf dramatische Art und Weise recht gegeben. Wie viele Menschen sind da gestorben? Welche unglaubliche Umweltzerstörung? Wenn wir vor anderthalb Jahren angefangen hätten, das zu tun, was Vorgängerregierungen über Jahrzehnte gemacht haben, zu verhandeln, zu vermitteln, Allianzen zu bilden, dann wäre dieser Krieg vielleicht schon zu Ende, dann würde das Sterben schon aufhören, dann hätten wir vielleicht auch ökonomisch ganz andere Situationen. Aber hier ist wirklich ohne Respekt vor der Geschichte, nicht geschichtsvergessen, Geschichte kennen alle, aber sie haben keinen Respekt mehr davor. Man merkt, dass es einen Teil von Leuten gibt, die gar nicht daraus lernen wollen, was in der Geschichte gewesen ist, sondern die sagen, ich gehe da einfach mal drüber, ich kann da, sagt mir nichts, ich muss das alles nicht sagen. Und das führt dazu, dass es am Ende der indische Premierminister ist, der durchs Land fährt, der versucht, die Dinge zu klären, dass wir nicht weitergekommen sind bisher mit China. Das sind die beiden großen Länder, die Einfluss haben können auf Putin, um diesen Krieg anzuhalten.
Aber Scholz war doch in China. Der hat doch versucht, genau diesen Weg zu gehen.
Wir sind jetzt
oder?
Auf dem Weg, dass MDR-Journalisten den Kanzler verteidigen. Das ist auch ein Tiefpunkt, ehrlich gesagt, mittlerweile. Aber das höre ich immer wieder. Das sind die gleichen Glaubenssätze. Ich habe so mal, kann ja jeder glauben, was er möchte. Ist kein Problem. Was passiert gerade? Ist dieser Krieg zu einem Ende gekommen? Gibt es Fortschritte bei der Befreiung der Ukraine? Oder ist es nicht richtig, das jetzt mal mit einer anderen Strategie zu probieren, diesen Krieg anzuhalten, die Chance zu geben, dass eine Generation nach Putin diese Sachen vielleicht ganz anders sieht? Ist es nicht richtiger, dass wir das Geld, was wir jetzt dafür verwenden, dass Menschen sich totschießen, in unsere Sicherheitsarchitektur investieren, damit das Baltikum, die Ukraine, wir alle sicher sein können? Das Einzige, was den russischen Präsidenten interessiert, ist Stärke. Unsere ökonomische Stärke, die wir brauchen, und unsere Verteidigungsbereitschaft. Und da ist es eben wichtig, dass man in der Sprache auch ordentlich ist. Was sollte dieses Wort kriegstüchtig? Wozu braucht man das? Was soll das? Es geht doch um Verteidigungsbereitschaft, um Verteidigungsfähigkeit. Dagegen hat niemand was. Das ist ein Gebot der Vernunft, wenn man sieht, dass man einen unsicheren Nachbarn hat, der sich auch aggressiv verhalten hat, dass wir jetzt stärker in unsere Sicherheit investieren. Wir haben vorher gesprochen über die Frage Verhältnis von Freiheit und Sicherheit bei der Frage Islamismus. Terror. So ist es hier auch. Für die nächsten Jahre müssen wir mehr in unsere Sicherheit investieren.
Letzter Punkt dazu, weil wir könnten eine ganze Stunde über die Ukraine diskutieren. Das Problem haben wir jedes Mal. Sie haben jetzt gerade selbst gesagt, Putin akzeptiert nur Stärke. Deswegen das Gegenargument der Leute, die ihre Meinung nicht akzeptieren. Wir greifen ja immer die Gegenargumente auf. Freitag wurde mir gesagt, ich bin zu regierungslieb. Das Gegenargument dazu ist ja, Putin könnte ja den Krieg beenden und Putin hat selbst in einer Rede Anfang des Jahres gesagt, er muss nicht verhandeln, weil die Ukraine den Krieg nicht mehr überstehen wird, weil sie keine Waffen hat. Ist das nicht genau das Gegenargument zu Ihrem? Putin akzeptiert nur Stärke, also deshalb muss man Waffen liefern. Das ist das Gegenargument zumindest derjenigen, die für Waffenlieferungen in die Ukraine sind.
Ja, also können das jetzt fortsetzen. Das ist, geht jetzt seit 2,5 Jahren so und gibt da auch keine Bereitschaft zur Erkenntnis zu kommen. Das ist immer nur das gleiche Wiederholen von Glaubenssätzen. Ganz offensichtlich funktioniert es so nicht. Man muss diesen Krieg anhalten und es geht nur mit Diplomatie. Man muss versuchen und erreichen, dass der russische Präsident dazu bereit ist. Das hat seinen Preis. Dazu braucht man China, dazu braucht man auch Indien. Auch die werden dafür ihren Preis haben wollen. Aber das ist der Weg. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Geld, was wir jetzt einsetzen für Waffen, die sich zerstören, die sich verbrauchen, einzusetzen, um uns sicher zu machen. Ein Angriff auf Europa muss undenkbar sein, weil die Abwehrfähigkeit sehr groß ist und weil auch die Reaktion so stark ist, dass man das eben nicht tun würde. Das ist doch das, was man jetzt aus diesem ganzen Konflikt lernen muss.
Kommen wir jetzt wieder zurück nach Sachsen und gucken mal über den 1. September hinaus. Ich weiß, Sie wollen jetzt nicht unbedingt so über künftige Koalitionen reden, sagen immer, es geht zuerst um eine Koalition mit den Bürgern. Aber trotzdem, lassen Sie uns mal vorausblicken. Sabine Zimmermann war bei uns im Interview, die sächsische Spitzenkandidatin des BSW. Sie stellte die Bedingung, dass es eine andere Finanzpolitik geben müsste, wenn sie mit Ihnen koalieren wollten. Das haben auch die Koalitionspartner von SPD und Grünen so gesagt. Franziska Schubert zum Beispiel haben wir vorhin schon mal genannt. Das Zitat hat Ihnen da ideologisches Handeln vorgeworfen. Frau Zimmermann meinte auch, es wäre eine rote Linie. Die SPD verlangt einen eigenen Plan, um Investitionsstau zu beheben. Nochmal hier die Frage, sind Sie da bereit zu Zugeständnissen im Hinblick auf Schuldenbremse und auch im Hinblick auf vielleicht eine Verlängerung der Rückzahlung der Corona-Schulden?
Ich finde immer, man muss mit dem Geld auskommen, was man hat. Und wir haben ja einen wirklich auch sehr großen Haushalt. Nein, ich denke, was ich mit dem Satz gemeint habe, zuerst eine Koalition mit den Bürgern ist, ich höre jetzt immer wieder, dass irgendwelche Leute aus Berlin Ansagen machen, was passiert. Und ich denke dann immer, wo sind wir eigentlich hingekommen? Es ist ein stolzes Land, es ist ja der Freistaat Sachsen. Wir haben uns noch nie irgendwie vorschreiben lassen von Berlin oder Brüssel, wie wir zu sein haben. Und der erste Koalitionsvertrag, das ist doch auch das, was wir jetzt aus der aktuellen Zeit sehen, was da in Berlin passiert. Muss man mit dem Land, mit den Menschen hier machen, muss schauen, was ist das hier für eine Bevölkerung, was sind deren Themen und die stehen im Mittelpunkt. Und da muss man leider mit seiner Parteipolitik ein bisschen beiseite treten. Man muss dem Land dienen wollen, ansonsten wird man hier scheitern.
Sie wollen nicht so gern über das BSW reden, haben jetzt auf Berlin verwiesen. Da besteht ja immer so ein bisschen die Befürchtung, dass dann eher aus dem Saarland die Ansagen kommen könnten. Das hat Sabine Zimmermann hier verneint. Wenn Sie die Frage, die Ihnen überhaupt nicht gefällt, gestellt bekommen, ob Sie jetzt mit dem BSW sich eine Koalition vorstellen könnten, haben Sie jetzt immer gesagt, das ist eine Blackbox. Wir wissen ja gar nicht, was die eigentlich wollen. Jetzt haben Sie sie ein paar Mal erlebt, Sabine Zimmermann. Sie kennen sie ja auch von früher, auch aus dem Bundestag unter anderem. Die Frage müssen wir trotzdem für die Hörer stellen.
Ob ich mir das vorstellen kann.
Ob Sie sich das inzwischen vorstellen können oder eher nicht?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber das ist auch eine Frage, die kann man natürlich so stellen, aber wer will die jetzt beantworten? Muss ja erst mal sehen, wie dieses Wahlergebnis aussieht.
Sie haben ja vorher immer ganz klar gesagt, nicht mit den Grünen. Dann sage ich jetzt mal, wenn es für Kenia noch mal reichen würde, die Alternative, das BSW ist, was wäre Ihnen dann lieber?
Ja, ich finde, das verkürzt eigentlich den Sachverhalt. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was die Grundvoraussetzung ist. Grundvoraussetzung, es geht um Sachsen, nicht um Berlin. Es geht darum, was die Menschen hier in diesem Land wollen. Rote Linien. Was ist das? Also was heißt, ich mache hier rote Linien? Es geht darum, diesem Land zu dienen. Zu dienen, ja, das ist, steht im Mittelpunkt. Und danach leitet sich alles ab. Das ist eigentlich auch eine Haltung, die empfinde ich als unanständig. Ich habe nie irgendwie in dieser Art und Weise ideologisch gesagt, was irgendwie ist, sondern wir kommen, wir sehen, was die Menschen wollen und wir wollen etwas für diesen Freistaat erreichen.
Jörg Obern verweist auf 68% der CDU-Mitglieder, die laut einer Forsa-Umfrage der Frankfurter Allgemeinen sagen, die CDU solle von Fall zu Fall mit der AfD zusammenarbeiten. Hat Sie die Zahl schockiert? Ihre Haltung dazu ist ja glasklar.
Meine Haltung ist ganz klar und ich sehe Parteitagsbeschlüsse, ich fahre durch die Kreisverbände. Was die Leute nicht leiden können, ist dieses furchtbare Wort Brandmauer, weil es auch Unfug ist. Man muss in einem Kommunalparlament miteinander Dinge klären, miteinander reden. Ich habe auch in der Opposition angefangen, als ich Bundestagsabgeordneter war. Das ist genau die Arbeit, die jetzt die AfD im Sächsischen Landtag macht. Anträge stellen, auf Probleme hinweisen, Anhörungen machen. Wir haben Vizepräsidenten, wir haben Ausschussvorsitzende. Es ist ihnen wirklich gelungen, sich so als Märtyrer in eine Rolle zu stellen. Das ist Unfug. Kern ist doch folgendermaßen. Diese Partei ist gegründet worden als wirtschaftsliberale nationale Partei. Und sie hat es nicht geschafft, diesen Kurs beizubehalten. Die Leute, die für diese Themen standen, sind aussortiert worden. Die Führung besteht jetzt aus Menschen, die immer rechtspopulistischer werden. Und jetzt ist das nicht jeder Wähler. Und jetzt ist das auch nicht jedes Mitglied. Aber die Führung dieser Truppe, die wir jetzt seit 5 Jahren in diesem Landtag haben, mit denen geht es nicht. Und das sagen all die Kollegen der CDU, die in diesem Landtag Mitglied waren und die das jeden Tag erlebt haben. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, diesen Menschen darf man nicht die Verantwortung geben. Sie hatten alle Möglichkeiten und sie haben alle Möglichkeiten, sich anders aufzustellen, demokratisch aufzustellen, fähig zu sein, zum Kompromiss, den anderen auch zu werten, zu respektieren. Aber dieses Runtermachen, dieses Bösartige, das darf in diesem Land keine Rolle spielen.
Das war jetzt quasi das Schlusswort. Unsere letzte Frage wäre gewesen, wo Sie hingehen, wenn Sie nach dem Studio jetzt hier rausgehen. Das wissen wir zum Wahlkampftermin mit Markus Söder und Friedrich Merz. Vielen Dank, Michael Kretschmer.
Vielen Dank.
Danke auch.
Und die langen Interviews, die finden Sie im Netz zum Nachhören und Nachschauen bei mdrsachsen.de.
Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio. Stressiger Tag? Mit den Podcasts von MDR Sachsen kommen Sie ganz einfach auf andere Gedanken. Der Sonntagsbrunch, der Waldbrand, exquisit, Elefant, Tiger und Co. Aufgefallen, Mensch, Nachbar. Jederzeit die besten Podcasts aus Sachsen bei mdrsachsenradio.de, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.